Es ist genial. Also, ihr wachsen das Gemeinde und ist voll. Und ich weiss ja, über oben sind ja auch noch, weiss auch nicht, noch mal so viel. Ich weiss auch nicht. Also, es ist schön, dass Gott so wirkt bei euch. Es ist genial. Und ich bin überhaupt ganz geflasht im Moment. Also, von dem Morgen, was da schon alles übergekommen ist. Also, wie ihr investiert ins Reich Gottes. Ihr habt gerade eine junge Frau ausgesendet auf Bosnien. Ihr habt einen jungen Mann von der Diguna, der draußen ist. Ihr habt Langharz, die da unterwegs sind. Ihr habt einen Pastor, der gerade aus der Mission zurückgekommen ist. Ihr habt ein Budget verabschiedet. Das sind das 400.000 Franken, die ihr ins Missions, also in die Mission investiert hier am Ort. Ich denke, ihr habt das Budget nicht nur, dass es euch schön geht, sondern ihr wollt euch zurüsten lassen, dass die Gegend noch mehr mit von Jesus durchdringt wird. Ich finde das einfach genial. Ich finde das total schön. Und ihr seid im Prinzip ja, also wir sind alle eben Missionare mit Tropenhelm unter den Menschenfresser. Also ich habe wirklich gedacht, das ist wirklich so. Also die Gesellschaft von heute, die wir haben, das ist eine Menschenfressergesellschaft. Die frisst Menschen wirklich auf, die macht uns kaputt. Und wir brauchen die befreiende Botschaft von Jesus. Dass wir uns nicht selber auffressen oder nicht einander auffressen, sondern dass wir bei Jesus neues Leben finden können. Ist das nicht genial? Darum bin ich total gerade geflasht. So. Jetzt muss ich mich aber wieder sammeln, dass ich auf das komme, was ich euch eigentlich mitbringen wollte. Ich zuerst danke, dass ich euch einfach immer wieder Anteil geben darf, was bei uns gerade so dran ist, was auch gerade uns auf dem Herzen liegt. Und dass wir miteinander so ein Team sind, wo wir in der Grane aktiv sind. Also wir haben ja schon jetzt im April sind es 25 Jahre, wo ich in Italien wohne. Ich weiß schon gar nicht mehr, was alles in der Schweiz so dran ist, außer dass jetzt Kuhhörner abgestimmt werden müssen. Das muss ich jetzt auch noch überlegen, was ich will. Ich sollte nicht so blöde Witze machen. So. Ich danke euch wirklich, dass ihr dran seid. Das ist etwas entstanden. Zuerst in der Brianz ist eine Gemeinde entstanden, die jetzt selbstständig unterwegs ist. Seit 7 Jahren jetzt in der Groane. Groane, das gehört zu der Lombardei. Es ist so zwischen der Provinz Mailand und der Provinz Varese. Gerade so etwa eine halbe Stunde von der Schweizer Grenze entfernt, wo wir sind. Vor 7 Jahren in die Gegend gezogen. Da hat es also keine Gemeinde gehabt, irgendwelche Couleur bei uns in der Gegend. Und ich dachte, es braucht einfach einen Ort, wo Menschen können Evangelium hören. Und wenn das gar nicht richtig gemacht, missiologisch, also ohne Kernteam, sind wir in die Gegend gegangen. Ich dachte, ich mache das nie mehr ohne Kernteam, wie in der Brianz. Und dann hat es Gott gleich wieder so geführt, weil es hat einfach kein Kernteam gehabt. Und es hat keine Leute gehabt, die vor Ort gesagt haben, wir möchten mit einer Gemeinde starten. Und hat wirklich dann Gott Gnade geschenkt, dass jetzt eine Gruppe entstanden ist, die mit Jesus unterwegs ist. Jetzt weiß ich nicht, ja, meine PowerPoint kommt dann auch noch. Ich bin nicht allein unterwegs, ich bin mit Giangolanos im Team. Also, Trail ist auch eine Schweizerin und kommt aus dem Rheintal. Und der Biagio ist Mailänder, ist in Mailand geboren, aufgewachsen und sie haben sich auch dort kennengelernt. Er arbeitet vollzeitlich im Wasserwerk und ist immer auch wieder herausgefordert, weil er wird immer wieder versetzt in der Arbeit. Am Freitag weiss er dann, dass er am Montag noch jemand anders vorsprechen muss. Die machen das immer so in Italien, wenn sie das Zeug versetzen, dass man nicht mehr kann irgendwie Wissen mitnehmen oder irgendwelches Sachen schädigen, dass man sagt einfach dann am Freitag, dass am Montag, dass man dann dort ist oder so. Und das ist manchmal auch für ihn eine Belastung. Und da muss er einen langen Arbeitsweg jetzt auch auf sich nehmen. Und doch möchte er auch seinen Teil auch in der Gemeindearbeit mitgeben. Aber es ist manchmal für ihn Hausfrau, das ist schon die erste Gebetsanliegen, also zwischen Kleinkind, die auch noch den Papi braucht und der Arbeit. Und er ist ein sehr tiefgründiger, nicht ein oberflächlicher. Das geht ihm manchmal an Kräfte. So. Genau. Der Frank hat mir gesagt, ich soll auch kurz erzählen, wie ich überhaupt dort gekommen bin. Also ich bin eben nicht mit einem Missionsgen auf die Welt gekommen. Ich bin aufgewachsen in einer gläubigen Familie und wir haben immer Missionare unterstützt und Rundbriefe sind bei uns immer rum. Und auch meine Mutter hatte das Gottekind, wo Missionarin ist. Und irgendwann war wieder mal ein Aussendungsgottesdienst. Da war ich etwa 11 und das hat mich irgendwie stark geprägt. Aber nie gedacht, irgendwie, dass es auf mich einen Bezug hätte oder so, aber es hat mich irgendwie geprägt, der Aussendungsgottesdienst. Und ich bin Drogistin von Beruf und dann bin ich einfach mal eine Auszeit genommen, bin ich auf Italien gegangen, zum italienischen Lehrer, um die italienische Kundschaft besser zu betreuen. Und da hat Gott angefangen zu reden mit mir. Ich bin am Sonntagmorgen um 6 Uhr in Florenz mit dem Nachtzug angekommen und bin in einem Park gesessen und die Bibel aufgeschlagen und zufällig Jesaja, und ich sende dich zu diesem Volk und sage nicht, du seid zu jung und ich werde dir meine Worte in deinen Mund legen. Und dann bin ich auch geflasht gewesen. Und dann, ja, boah, und dann aufgeschaut und da war vor mir ein riesiger Regenbogen gewesen. Es hatte so einen Brunnen gehabt in dem Park, der war irgendwie vor 9 Tagen gewesen. Ich dachte, oh Gott, bist du in dieser Zeit, ich habe eine Sprachschule besucht, 3 Monate, und dachte, Gott will da etwas tun. Und dann ist aber irgendwie nichts Spezielles gelaufen. Also niemand hat sich jetzt bekehrt von meinen Kollegen dort. Da bin ich wieder heim und dachte, ja, okay, jetzt hast du das irgendwie so ein gutes Gefühl gehabt. Und, so. Und dann hat sich Gott immer wieder gekommen. Dann bin ich in die Bibelstunde gegangen und dann geht hin und die Arbeiten sind wenig und das Erntefeld und am Sonntagmorgen und irgendwie alle Aspekte, die man irgendwie kann aus der Bibel herausnehmen kann, sind irgendwie immer gekommen. Und ich dachte, ja, das ist super, Mission ist wichtig und da tut man dafür beten und da tut die Leute unterstützen. Aber ich hätte nie im weitesten gedacht, dass ich das Profil hätte, also eben mein Bild, das ich hatte von diesen Missionare, die eben bei uns in der Gemeinde am vorbeikommen sind und dann mit der Dia und dann mit dem Stock wieder geklopft haben, weil das nächste Dia hat müssen kommen. Also, wer schon ein bisschen älter ist, hat das vielleicht auch noch miterlebt. So. Also, und die sind immer so geistlich durchtränkt auf diesen Fotos gewesen, so. Und das bin ich einfach nicht, oder? Also, und darum ist das für mich überhaupt kein Thema gewesen. Bis am Sonntagmorgen ist ein außerstehender Prediger gekommen und dann hat er irgendwie über Gehorsam geredet. Und dann habe ich gewusst, jetzt muss ich einfach mit unserer Gemeindeleitung reden über das. Ich kann das nicht mehr einfach auf die Seite schieben. Und dann habe ich gedacht, okay, das mache ich jetzt. Ich gehe einen Termin mit der Gemeindeleitung und die sagen, ja, Doris, ist eigentlich lobenswert und so, aber du bist ja in der Jugendarbeit aktiv und es ist gut, wenn du das weitermachst und so. Und dann haben wir das hinter uns. Und dann bin ich eben zu der Gemeindeleitung gegangen und die haben das eben gar nicht so gesehen. Und die haben gesagt, ja, das ist sehr gut und da haben wir auch den Eindruck und dann auch meine Kollegen, die ich in der Jugend gearbeitet habe, haben gesagt, ja, haben wir schon lange geredet. Ich dachte, wieso haben die mir das nie gesagt? Also das ist auch, wenn man gemeint muss ja die Missionare aussenden und nicht der Missionar muss sich selber irgendwie aufdrängen. Also auf alle Fälle haben gesagt, dann gehe ich. Und dann irgendwie in Italien ist mir auf dem Herz gewesen, dann ging ich und dann auch in den Gesprächen ist darauf aus, ja, das ist besser mit einer Ausbildung gegangen, ein bisschen länger, wieder ein bisschen länger und einfach noch etwas durchwursteln. Und dann gesagt, okay, dann gehe ich auf die Bibelschule, das ist auch so ein Thema, aber das sind auch wieder die Bibelschulbilder gewesen und so. Und dann so ein Heiratsmarktinstitut und so. Und dann hat mir Gott auch wieder eine Freudigkeit gegeben und gesagt, okay, das mache ich jetzt. Und dann bin ich auf Beatenberg gegangen. Das ist eben auch nicht so weit von da. Habe ich mir so von oben geschaut. Das hätte ich nie gedacht, dass die Beziehung mal so entstanden würde. Und das war eine sehr gute Zeit. Und dann hat Gott einfach bestätigen mit Italien. Ich habe immer, also einfach geöffnet für alles. Und in Beatenberg ist jeden Mittwoch ein Missionar vorbeigekommen und hat irgendein Projekt vorgestellt. Und dann ich habe immer gesagt, ja, Herr, ist es das oder das oder das? Und einfach nie ist es so wirklich eingefahren, dass ich das Gefühl habe, das kommt vom Herrn. Und dann habe ich einfach weiter in Italien geschaut und eben seit dem 94 bin ich jetzt dort, zuerst in einer Radioarbeit und dann langsam haben wir angefangen mit Gemeindeaufbau, Marktarbeit und ein kleines Grüppli und Heb, Kleb, lange Zeit und so. Und jetzt ist dort in der Brianzer Gemeinde, die mit eigener lokaler Leitung weitergeht und jetzt sind wir in der Groanen aktiv und zwischenzeit bin ich auch in der Bundesleitung in Italien, um auch andere Gemeinden zu fördern, die eben zu unserem Gemeindebund gehören, den Art den FEG-Bund auf Italienisch. Das ist so ein bisschen unsere Story und unsere Family da. Und ich muss den anstellen. Okay, und das ist unsere Gemeinde. Auch ein liebes Grüßli von allen. Also ich sage, es ist ein bisschen bluffend. Wir haben die anlässlich unserer Taufe gemacht und da sind auch ein paar Leute von auswärts gekommen. Wir sind nicht ganz so viel. Aber der Herr hat wirklich jeden Einzelnen dazu getan, durch irgendwie welche Art und Weise. Und ich sage euch, wir haben nicht irgendwie eben Möglichkeit, um so coole Grossanlässe zu machen, mit grossem Aufwand, das haben wir einfach alles nicht. Und aber Gott wirkt die Herzen rein, irgendwie durch einen Kollegen oder durch einen Verwandten oder einfach durch also Facebook oder durch irgendwie, wenn wir beten, dass Menschen können Jesus finden, zu ihm finden, Freiheit finden. Und wir sehen immer wieder, dass einfach etwas geschieht. Das ist doch cool. Also wir sind unterwegs und wir erwarten das. Und wir können nicht Hoffnung setzen in eben so coole Anlässe, sondern einfach nur in Jesus. Und er tut es. Das letzte Mal, als ich bei euch angekommen bin, habe ich euch leere Räume gezeigt. Da sind wir gerade dran, unsere neuen Räume zu finden. Und die sehen jetzt so aus. Wir haben die neuen Räume dringend gebraucht und nichts gefunden. Wir haben einen kleinen Raum gehabt, wo wir zu einem Freundschaftspreis hatten und haben dann gesagt, wir können nicht mehr wachsen. Es war absolut kein Platz gewesen und wir hatten nur einen Gottesdienstraum gehabt und wenn wir dann, ist man gerade auf dem Trottoir gewesen, kein Foyer und nebenan also zwei kleine Kinderräumchen, wo man alles natürlich mitbekommen hat. Die Gemeinschaft ist zwar schön, aber nicht immer ganz ideal. Und dann hat wir haben lang gesucht, das war einfach auch eine Budgetfrage oder so irgendwie abgekarrte Industriesachen. Wir brauchen etwas, wo wir nicht gross investieren, also nicht umbauen und so. Und haben eine riesige Liste gehabt und es muss kinderfreundlich sein und es muss Parkplätze haben und es muss eben nicht schimmelte Mauern haben, wie wir vorher gehabt haben und. Und dann sehen wir, also wird uns angetragen, wir sind angefragt worden, ein Ex-Kinderhort. Und da hat alles gepasst. Alles. Das einzige Problem war der Preis und dass sie auch, die Besitzer nicht, uns nicht vertraut haben, dass wir zahlungskräftig sind und so. Und da haben wir aber zum Glück haben wir Rückhalt von der FEG Schweiz und die haben uns also quasi ein Garantieversprechen mit Haufen Stempel und so, Vision Europa und FEG Schweiz. Und das hat dann einen Eindruck gemacht. Und haben wir den Vertrag unterschreiben und jetzt sind wir drin. Und seit wir dort sind, hat Gott immer wieder neue Leute geschickt, die manchmal kommen jetzt nur ein, zwei Mal und dann sind sie irgendwie wieder weg. Und, aber doch. Und andere sind dazugekommen. Ich dachte, ja, jetzt können wir Leute aufnehmen. Wir haben jetzt einfach einen dreifachen Zins und unsere monatlich, also dürfen jetzt nicht los, also monatliche Einnahmen decken nur die Hälfte von unserem Mietzins. Also wir haben noch ganz wenig Personalkosten. Und ich denke, wir haben den Schritt müssen tun aus Glauben. Wir sind fast gezwungen gewesen. Also ich dachte, okay, wir haben jetzt noch ein bisschen das Pölsterli, wo wir jetzt aufessen. Und dann muss Gott schon so weit gewachsen lassen und die Leute so ein, wie sagt man dem auf Deutsch, den Zehnten so verinnerlicht haben, dass wir das können zahlen, weil Italiener, die zum Glauben kommen, haben nicht irgendwie das Zehntenkonzept schon im Kopf. Das muss sehr schwach sein. Und das ist so eine Zitterpartie. Das hat er, aber wir wissen, es ist richtig gewesen, aber wir müssen weiterhin vertrauen, dass es gut kommt. Und ich habe auch schon andere mal erzählt, wir haben so blöde Gesetze, die Minderheiten benachteiligen. Und jetzt sollten wir bereits schon eine Nutzungsänderung machen. Wir sind ein religiöser Verein und es ist eigentlich alles gut gewesen. Es kommt ein neues Gesetz. Und jetzt sind wir quasi gezwungen, eine Nutzungsänderung zu machen, dass man wirklich ein Gotteshaus wird. Also es gibt so eine Nutzung, Logo di Culto. Das ist natürlich für die Besitzer auch nicht so ideal. Und was machen wir jetzt da? Und was kommt auf uns zu? Im Prinzip haben wir auch keine Ahnung. Und wir sind bei der Stadtbehörde vorbeigegangen und wir haben mit dem Stadtpräsidenten geredet und dann gesagt, ja, keine Ahnung von dem Gesetz. Und dann ist er schauen, ja, stimmt eigentlich so. Und die wissen es nicht recht und wir wissen es auch nicht recht. Wir brauchen ganz viel Geistesleitung, dass wir da in die Richtung Art vorwärts gehen eben, und nicht nur einfach über schweizerisch korrekt denken, sondern kulturell angepasst und doch auf der sicheren Seite, dass wir dann nicht eben geschlossen werden, wie das schon in anderen Gemeinden eben passiert ist. So. Wir möchten da wirklich Gott Raum geben in unserem Leben, dass er vieles tun kann. Von dem zu erzählen, möchte ich euch vom Josef erzählen. Wir haben gerade in den letzten Wochen haben wir über den Josef nachgedacht, also den alttestamentlichen Josef, nicht mal von der Maria, von Ägypten. Ein Lebensbild, wo viel dazu, wo man von ihm lernen kann, von Gott hören. Da sind wir auch gerade unterwegs, auf Gott hören. Und Gott Raum lassen. Gott viel Raum lassen, dass er viel tun kann. Also ein Gesamtbild, er ist aufgewachsen in einer Grossfamilie als Lieblingssohn. Er ist dann verkauft worden von seinen Brüdern, verraten worden. Er ist als Sklave worden. Er ist auf Ägypten verkauft worden. Er ist Hausdiener worden von einem Grossgrundbesitzer, von Potiphar. Und er ist dann von seiner Frau hineingelegt worden. Sind das noch, sind, ist ins Gefängnis gekommen. Schlussendlich war er Verwalter von ganz Ägypten und hat auch ein Volk können retten von der Hungersnot. Ein riesen Projekt, das Leben. Viel Platz für Gottes Wirken. Eben Lieblingssohn und Gast gleichzeitig und retten von einer Nation. Und schauen wir mal genauer an, woher kommt er, was für eine Familie. Einfach da nur einen kurzen Ausschnitt von 1. Mose 37, 2-4. Dies ist die Geschichte von Jakob und seiner Familie. Josef war 17 Jahre alt. Er hütete häufig gemeinsam mit seinen Halbbrüdern, den Söhnen von Bilha und Zilpa, die väterlichen Schaf- und Ziegenherden. Doch Josef unterbrachte es seinem Vater, wenn es sie etwas Schlechtes taten. Jakob liebte Josef mehr als seine anderen Söhne, weil er ihm erst im Alter geboren worden war. Deshalb ließ er Josef eines Tages ein prächtiges Gewand machen. Seine Brüder hassten Josef, weil sie merkten, dass ihr Vater ihn lieber hatte als sie und redeten kein freundliches Wort mit ihm. Er kommt aus einer komischen Familie. Eben ein Vater, der mehrere Frauen hat, eine Lieblingsfrau, die Mutter ist von Josef, und dann noch eine andere Frau, die einem Junder gejubelt worden ist, und dann noch die zwei Dienerinnen von diesen beiden Frauen und hat gesamthaft 12 Söhne gehabt, und dann noch andere Kinder. Und irgendwie, das ist schon eine komische Situation. Eben, und ein Vater, der ein Kind bevorzugt. Aber man denkt auch, der Grossvater Isaac, der Bruder von Jakob, das war auch schon komische Dynamik in dieser Familie. Auch dort, die Mutter hatte einen Lieblingssohn gehabt, und der Vater hatte einen Lieblingssohn gehabt. Es war auch komisch, dass eine Mutter von Josef unfruchtbar war für lange Zeit. Die Grossmutter Rebekka war auch lange Zeit unfruchtbar. Die Urgrossmutter Zara auch. Irgendwie dachte ich, was ist für eine komische Linie in dieser Familie? Auch schon beim Urgroßvater Abraham, da war ja auch das Zeug mit dem Sohn, den er mit der Magd hatte. Und dann noch einen eigenen Sohn. Und dann, der eine war dann eben der Lieblingssohn, der andere ist verstoßen worden zusammen mit dieser Frau, die er ja eigentlich zuerst benutzt hat, um einen Sohn zu haben. alles so ein bisschen ungute Sachen in dieser Lebenslinie rein. Der kommt nicht aus einer guten Familie. Und ist eigentlich fast vorprogrammiert, dass das auch weitergeht. Dass er ungute Sachen einfach gelehrt hat, eben das DNA hat, mitbekommen hat, eben dass die ganzen Rivalitäten und das Hinnenumschwätzen und das Böse einander. Und doch merken wir im Leben von Josef, er hat einfach die Linie unterbrochen. Und ich mache das nicht weiter. Merkt, er ist anders. Und ich denke, das ist in unserem Leben auch so. Ich merke, mein Vater selber, mein Vater kommt auch aus einer Familie, sein Vater war immer im Wirtshaus gewesen und der Grossvater war auch Fuhrmann gewesen. Und die Mutter hat während der Kriegszeit kaum gewusst, wie sie mit dem Kind, mit dem Geld durchkommen soll. Und Angst hat müssen haben, wenn der Vater dann betrunken heimgekommen ist. Und so ist mein Vater aufgewachsen. Und er hat gesagt, ich mit Gottes Gnade will diese Linie unterbrechen und das nicht von Kind zu Kindeskind weiterführen. Und es ist wirklich so. Gott hat Gnade geschenkt, dass ich und mein Bruder in einem anderen Umfeld aufwachsen können. Wir hatten ein ganz anderes Familienklima. Und das ist ein Ausdruck von Gottes Gnade. Jetzt in meiner persönlichen Familie, vielleicht könnt ihr dir ganz etwas Ähnliches erzählen. Oder im Leben von Josef. Weil eines Tages hat dann der Vater gesagt, gang du, schau, wie es den Brüdern geht. Und der Josef hat ja gewusst, dass sie nicht gut gesinnt sind, dass sie ihn hassen. Und er hat doch gesagt, hier bin ich. Unangenehm, unsympathisch die Aufgabe, hier bin ich. Und das ist auch so ein Faden, eine Linie, die durch das Leben von Josef durchgeht, hat immer wieder gesagt, hier bin ich. Und er auch als Gefangener war, hat er gesagt, da bin ich. Jetzt ich arbeite in diesem Gefängnis, die Aufgabe, die ich überkomme. Schon vorher beim Haus von Potiphar hat er einfach als Sklave gedient. Nicht nur einfach das Minimum, was man ja könnte, wenn man so verknurrt wird für eine Aufgabe, denkt man, okay, mach einfach das Minimum, dass man noch so einfach gerade noch so drin ist. Also das kann man ja am Arbeitsplatz auch machen. Oder? Aber er hat immer über das Minimum raus geschafft und gesagt, hier bin ich. Und wo seine Kollegen Träume gehabt haben im Gefängnis, hat er gesagt, hier bin ich bin parat. Und wo dann der Pharao Träume gehabt hat, hat er gesagt, hier bin ich bin parat. Er war einfach immer parat gewesen. Hier bin ich. Und eben gesagt, einer, der gesagt hat, ich will Gott Platz schaffen, damit er Grosses kann tun kann. Und das sehen wir, das hat wirklich funktioniert. Das ist so, auch bei uns. In komischen Umständen sagen, hier bin ich. Jetzt bin ich gespannt, was du willst tun, Gott. Ich möchte euch ein paar Geschichten erzählen von Leuten, die gesagt haben, hier bin ich. Leute, die aus komischen Hintergründen kommen. Also ich sage euch, bei uns, jeder Mensch, der zum Glauben kommt, kommt aus komischen Hintergründen. Wir haben kaum, also gibt es in der Schweiz auch nicht, also so einigermaßen gesunde Familien, wo einigermaßen christliche Werte gelebt werden, auch wenn vielleicht nicht unbedingt gerade so ganz gläubig sind, gibt es bei uns nicht. In dem Frühling Anfang April, ist es eine ganz komische Serie gewesen. Es war Montagmorgen, eigentlich mein Freitag. Friedlich, zu Hause, gemütlich, so meine Sachen gemacht, kommt das Telefon. Und da ruft mir eine Freundin an, die ich von der Gemeinde in der Brianza kenne, und sagt, du, mein Mann ist total ab der Schiene, das ist komisch, irgendwie, wärst du da für Hilfe? Und dann kommt gleichzeitig mir noch ein SMS von ihm. Sagt, Doris, ich brauche deine Hilfe. Ich bin total ab der Schiene, ich bin an der Arbeit, aber ich kann mich wieder konzentrieren. Es ist total, bin einfach ab der Rolle. Ich habe gesagt, ja, ich habe heute keinen Termin, was wollen wir? Ja, ich kann nicht arbeiten, ich gehe heim auf den Mittag. Okay, ich komme zu Mittag, komme zu euch. Ich komme in die Küche rein und da sitzt der Julia dort schluchzend am Küchentisch und sagt, ich kann nicht mehr. Ich brauche Jesus. Ich brauche Jesus. Seine Frau ist vor sicher 10 Jahren zum Glauben gekommen, gehört zur Gemeinde. Aber er ist so ein cooler, kein Schwächling. Er ist ein Mann, der mit beiden Beinen am Boden steht. Er schaut so gut zu seiner Familie. Er arbeitet viel, er hat das Leben im Griff. Und hat das immer gesagt, also irgendwie seine Frau, die ist ein bisschen schwach halt in den Sachen. Die braucht das, aber er nicht. Und Jesus hat immer um sein Herz geworben, bis er am Montag. Und da ist er dort gesagt, und ich kann nicht mehr, ich merke, ich brauche Jesus. Und er hat Jesus sein Leben übergeben und hat auch angefangen, Sachen in Ordnung zu bringen. Und das war ein total starkes Moment gewesen. Am Montag drauf, wieder ein freier Tag, friedlich, wieder ein Telefon. Doris, können wir uns treffen? Das ist ziemlich dringend, ich brauche Jesus. Das habe ich auf der Dienstag abgemacht. Und am Dienstag am Morgen mich mit dem Pier Paolo getroffen. Er ist eigentlich in einem christlichen Hintergrund aufgewachsen, aber dann draus. Es ist eine ungute Sache, auch eben in der Familie, vieles in der Herkunftsfamilie, nicht alles ist so ganz so gut, was er da mitbekommen hat. Und selber in seiner Familie vieles ungut und gesagt, und jetzt bin ich einfach am Ende. Ich brauche Jesus. Ich möchte knapp von Jesus annehmen, ich möchte schuldlos werden, ich möchte, dass neues Leben in mein Leben hineinkommt. Und an dem Dienstagmorgen haben wir miteinander können beten und der Pier Paolo hat Jesus das Leben übergeben. Er ist wieder mit dem weißen Hemd. Am Montag drauf kommt wieder das Telefon über. Das war eine junge Frau, die uns schon eine Zeit lang besucht hat. Sie hatte in Frankreich schon Kontakt zu einer Gemeinde. Und dann, wo sie geschafft hat in Frankreich, dann zu uns kam und dann jahrelang keinen Kontakt mit der Gemeinde hatte. Und dann hat Gott angefangen mit ihr zu reden. Hat sie uns im Internet gefunden. Sind wir eine Zeit lang einfach nur mit Facebook in Kontakt. Und plötzlich steht sie da und kommt auch in den Gottesdienst. Und am Montagmorgen läutet sie, sagt, weißt du, ich will die Sachen regeln. Dann haben wir uns auch getroffen. Und auch sie hat einfach Piazza Pulita gemacht, sie hat Jesus ihr Leben gegeben, sie hat Jesus ihr Leben aufgenommen und will jetzt mit ihm vorwärts gehen. Sie kommt jetzt zwar nicht in unsere Gemeinde, wie dort, wo sie wohnt, sie kommt von weit weg, haben wir gesehen, es hat eine andere Gemeinde in der Nähe, die besser wäre und auch, sie gemerkt, eine Arbeitskollegin ist gläubig, dass sie jetzt ein Umfeld gefunden hat. Ich kann euch sagen, man kann sich daran gewöhnen, an die Mentung anrufen, also... Man kann sich daran gewöhnen, aber es ist dann nicht mehr weitergegangen. Aber es ist einfach Gott wirkt. Wenn Gott Gebet antwortet und die Leute reif sind, dann geht etwas, dann hält es nicht mehr aus. Und dann Ende April haben wir dann die Taufe gefeiert. Und es ist total cool. Der Giulio, der ist dann auch gekommen. Der ist da hinten. Jetzt haben sie in der Gemeinde in der Brianz eine Taufe, vielleicht ist er jetzt genau dran. Und in der Mitte also, ist auch noch Simona und der Fabio. Und ich kann jetzt nicht alle Geschichten erzählen, aber es ist noch vieles auch jetzt ins Rollen gekommen in diesen Familien. Betet für die Täuflinge, dass sie wirklich noch durchgehen können, weil sie ist hart mit Jesus unterwegs sind. Manchmal eben denkt man, jetzt Jesus hilft. Und dann kommen eben Stolpersteine, so wie beim Josef halt auch. Und trotz schwieriger Erbanlage, trotz schwieriger Familienherkunft, haben sie auch sich entschlossen, gesagt, wir möchten die Linie unterbrechen. Wir möchten eine neue Segenslinie anfangen mit Jesus. Der Josef hat dann im Potiphar gearbeitet. und volles Vertrauen gehabt. Und die Frau von Potiphar hat auch gesehen, das ist ein cooler junger Mann, das ist schön, das ist ein schöner gewesen. Und ich dachte, ja, der wird mir auch noch gefallen. So. Und hat sie da, heutzutage sind ja die Frauen, also was heisst heutzutage, damals schon, sehr proaktiv, oder? Gehen auf die Männer abschleppen. Sie sagt, du, ich will etwas von dir. Und der Josef hat gesagt, nein, ich will nicht. Vielleicht hat er im Herzen vielleicht schon auch gedacht, ja, ich bin da allein und ich habe niemanden. Und wer will nicht schon geliebt sein? Wer will nicht schon jemanden haben, wo man einfach einmal ein bisschen näher kann sein? Aber er hat gesagt, nein, ich will nicht. Und der Potiphar hat auch gesehen, Gott war mit ihm und der Herr war mit ihm gewesen, und er hat ihm auch geholfen, gesagt, ich möchte Platz geben für Gott, dass Gott kann viel Platz haben in meinem Herz, dass er arbeiten kann. Und hat immer wieder Nein gesagt und Nein gesagt und Nein gesagt. Bis sie aber ganz aggressiv geworden ist und dann hat sie gesagt, und jetzt nehme ich dich. Und sie hat dann gepackt am Kleid und er ist dann zu dem Kleid ausgeschlüpft und abgehauen. Und dann hat sie gesagt, so, und jetzt habe ich eine Waffe in der Hand. Und dann ist sie schreiend zu dem Raum ausgegangen und gesagt, und der Josef hat mich vergewaltigen und er hat wollen, weiss ich was machen mit mir. Und sie ist also zu der MeToo-Bewegung übergegangen und das ist ungerecht, was da geschehen ist mit mir. Und man hat ihr geglaubt. Wer glaubt schon an einen Sklave? Eben mit Jesus unterwegs sein, Gott bei einem zu haben, ist keine Garantie, dass dann einfach alles irgendwie gut geht. Dass, auch die Täuflinge, die ich gezeigt habe, und auch alle anderen, irgendwie, manchmal muss man das fast schmerzhaft erfahren. Man denkt, ja, Jesus ist ja auf meiner Seite. Und wir beten, dass wir bewahrt sind und so und das. Und dann geht es manchmal einfach nicht auf in unseren Augen. Und plötzlich ist man einfach im Nebel von der Realität. Ich habe da ein Bild ein bisschen verändert. Im Prinzip ist da hinten eine riesig schöne Aussicht auf eine Ebene raus, ein schönes Panorama. Aber der sieht jetzt im Moment nur Nebel. Wenn man in Beatenberg oben war, hat man einfach nur eine Nebeldecke gesehen, hat man gar nichts gesehen. Aber manchmal, dann oben durch war es schön. Manchmal ist er dann hochgekommen, hat man gar nichts mehr gesehen, weder oben noch unten. Und da beim Josef auch, er ist jetzt im Gefängnis hineingehockt. Er hat zwar die Träume gehabt voran, Gott hat zu ihm geredet. Er hat die Träume gehabt, dass er quasi einer ist, der regiert, wo andere sich unterwerfen. Aber die Wirklichkeit oder die Umstände haben dem gar nicht entsprochen. Er ist im Gefängnis gehockt, alles andere von regieren, alles andere von andere hören auf ihn. Er dachte, was ist denn los? Und doch hat auch er in dieser Zeit, irgendwie, das merkt man so im Lesen rein, immer gesagt, Gott, ich möchte dir Platz lassen, dass du kannst in meinem Herz wirken. Die Umstände sind die, die sind. Ich bin im Gefängnis von meinem eigenen Leben, aber ich weiss, dass hinter dem Nebel ist das Panorama. Das ist auch, wenn wir da über den Bergen sind, das ist alles verhangen. Wir wissen, die Berge sind doch dort. Und wenn der Nebel geht, sind sie immer noch dort. Und er hat gewusst, wenn der Nebel weggeht, ist das Panorama noch dort. Gott ist dort und seine Versprechen sind dort. Er war im Nebel, im Gefängnis von dem Leben, wie wir oft auch sind. Hast du ein Versprechen von Gott, den Eindruck, dass er dich brauchen will? Dann bist du irgendwie gefangen in einer Situation, vielleicht in einer Kleinkinderphase, dass ich kann gar nicht Gott wirklich wirken, wie ich will. Da kämpft auch meine Kollegin Trail oft dabei. Sie würde so gerne anders und sie hat eine Vision für Sachen. Und so. Aber mit 3 kleinen Kindern, man ist einfach beschränkt. Und sie sagt, sie will kämpfen, dass sie das nicht als Gefängnis anschaut, sondern einfach als Lebensphase. Aber manchmal empfindet man es fast als Gefängnis. Oder man hat alte Eltern zum Pflegen. Oder man ist einfach sonst in einer Familiensituation einfach wie gefangen. Zum Beispiel ein Ehepaar, in unserer Gemeinde, Alessandra und Francesco, sind beide wirklich gewurzelt in Jesus. Lange Zeit war Alessandra krank, ganz eine komische Nervenkrankheit, die angefangen hat mit der Geburt vom Sohn. Irgendwie ist da etwas eingeklemmt, verrenkt worden und grausame Schmerzen über Jahre hinweg. Und ich würde so gerne vieles tun im Reich Gottes, aber ich bin einfach eingeschränkt, gefangen in dem Körper, der nicht mitgehen will. Der Samuel, ihr Sohn, hat irgendwie immer Infektionen, Harninfektionen und so. Jetzt merkt er, hat eine Fehlbildung an den Nieren und immer wieder im Spital, wieder Untersuchungen und wieder höchstes Fieber. Und da hat man von Nierentransplantation geredet und so. Und jetzt letzte Woche ist quasi eine Niere schafft nur 30%, die andere ist gefährdet, er braucht einen Eingriff. Die sind einfach als Familie einfach immer blockiert. Und da sind wir auch am Beten, dass sie nicht das Panorama aus dem Auge verlieren. Dass sie sagen, doch, der Herr ist da, auch wenn wir jetzt im Moment auch finanziell total an den Rand kommen mit diesen ganzen Untersuchungen und diesen ganzen Zahlen und auch die ganzen Fahrdienste und alles. Und da kommt noch darauf dazu, die Alessandra ist ins Müttergebet gegangen. Dann ist sie vom Müttergebet heimgefahren und gesagt, Herr, bewahr du mich auch unterwegs. Keine 500 Meter, ein Klapf. Sie ist in ein Roundabout, in einen Kreisel reingefahren. Ist in einen ganz komischen Kreisel und hat man gesehen und das Auto voll zusammengefahren. Man kann es nicht mehr flicken. Also, man kann es flicken, aber dann kostet es mehr als ein neues Auto. Was soll das alles? Nebel von den Umständen des Gefängnisses. Jetzt haben sie auch eben nicht die Möglichkeit, um in die Gemeinde zu kommen. Sie ist zu Fuß. Sie können sich gut wieder drin versetzen, was das Gefängnis vom Leben ist, auch vom Josef. Und doch in diesem Gefängnis sagen, Herr, ich möchte dir viel Platz geben, dass du Raum hast zum Arbeiten. Und immer daran denken, hinter einem Nebel, das Panorama, deine Versprechen, deine Verheißungen sind und bleiben immer gleich. Wenn es einem dann so drauf und dran geht, dann kann man sich denken, gibt es jetzt da jemanden, der sich darauf abgesehen hat, jemanden kaputt zu machen? Mit Umständen, Kollegen, Familienmitglieder oder so. Und Gott schaut einfach zu. Die machen mich kaputt und Gott reagiert nicht. Oder sieht man in den gleichen Umständen, dass dann Gott entscheidet, wo eine Nation retten will und der Diener vertraut dem Gott, obwohl er keine Ahnung hat, wo das alles hinkommt, hingeht. Wenn man da in dieser Situation drin ist, dann ist man eher geneigt, den ersten Satz so ein bisschen zu meditieren. Und der zweite Satz kommt einem nicht gerade so sofort, wenn man im Nebel sitzt. Wir sehen da einen Josef, der gefangen ist und doch frei. Der Paulus sagt, und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wir merken, der Josef, der ist frei in dem Gefängnis. Stellt euch mal vor, er wäre früher entlassen worden. Er hat ja dann einen Traum gedeutet vom Schenk und vom Bäcker. Und er hat gesagt, wenn ihr dann rauskommt, dann legt ihr ein Wort einlegen für mich, dass ich auch noch da bin, ungerechterweise. Und der eine ist umgebracht worden und der andere ist frei geworden. Aber haben wir ihn vergessen. Einfach vergessen. Aber stell dir vor, er wäre dort frei geworden. Dann wäre er wahrscheinlich zum Gefängnis rausgekommen, wäre auf den Sklavenmarkt gekommen, wäre irgendwie an einen anderen Ort verkauft worden und hätte dann dort einfach sein Lebenswerk vollendet. Aber Gott hat gewusst, er muss noch im Gefängnis bleiben, weil der Pharao wird auch noch Träume haben und er muss noch dort sein. Das hat einfach Gott alles so richtig eingefällt. Er hat einfach gesagt, ich bin frei und ich diene da im Gefängnis. Und dann, wo sein Moment gekommen ist er dann eben zum Pharao gerufen worden, hat seine Träume gedeutet, ist zum Gouverneur ernannt worden und hat das ganze Teichste während der Überflussjahre hat Korn eingelagert Und dann hat er angefangen, das zu verkaufen während der Zeit, wo es eben nichts gewachsen ist. Und dann sind plötzlich seine Brüder vor ihm gestanden. Weil die sind auch an Kornposten. Und er hat sie erkannt. Und er hätte sie eigentlich in der Hand gehabt jetzt. Aber er hat sie schon herausfordern gesagt, und ihr seid Spione, ihr seid nicht mit guten Absichten da. Und dann sagen sie doch, wir sind ehrliche Männer. Wir sind ehrliche Männer. Wir haben niemandem etwas gut gemacht, Schlechtes gemacht. Ehrliche Männer. Ihr. Das ist doch manchmal so. Man hat irgendwie so eben ein Bild von sich, wie von Julio, den ich erzählt habe. Gute Leute, also irgendwie noch nie einen umgebracht und darum sind wir ehrlich. Aber einfach total blind nach gewissen Bereichen von unserem Leben, wo einfach Dunkelheit da ist, wo Sünde da ist, einfach ausblendet. Ich sagte, ja, ihr, was habt ihr eurem Vater erzählt? Was habt ihr mir angetan? Und jetzt habt ihr das alles ausblendet und sagt, wir sind ehrliche Männer. Langsam in dieser Situation hat es ihnen gedämmert. Plötzlich hat der eine zum anderen gesagt, du, das, was jetzt auf uns kommt, das ist doch wegen dem, weil wir damals unsere Brüder so behandelt haben und dann verkauft. Und jetzt kommt Gott straft sofort. Oder? So. Jetzt nicht ganz sofort, aber jetzt es kommt zurück, es holt uns ein. Und wir merken, es ist nicht gut. Es ist nicht gut gewesen. Gott hat sie da vorbereitet. Vorbereitet, dass sie nachher können, auch selber vergeben und Vergebung annehmen. Gott bereitet Menschen vor. Ich möchte euch auch eine Geschichte erzählen von der Christina. Der Giuseppe, nebendran, ist schon vor ein paar Jahren zum Glauben gekommen. Und sie hat von Anfang an gesagt, du, mit dem lass mich in Ruhe, wenn das für dich stimmt, mach du das, aber lass mich aussen vor, du mich damit nicht mit rein verwickeln. Doch hat sie gesehen, dass der Giuseppe verändert ist, dass sie anders ist. Und manchmal ist sie so gekommen, dass wir Fotos, wo wir mal Silvester gefeiert haben, oder das ist ein Foto vom Taufgottesdienst. So einfach dann, wenn sie mal gekommen. Wir haben auch miteinander gewhatsappelt oder so, mal Kontakt gehabt. Aber auch sie ist immer eine gute Person gewesen. Sie hat nie etwas schon Schlechtes gemacht. Ehrliche Frau. Geht ihren Weg, irgendwie religiös auf ihre Art, nicht übertrieben, aber doch einigermaßen, das ist eine Stimme für Gott. Der Frühling, plötzlich kommt der Gallenkolik. Ich habe noch nie eine gehabt, aber das muss unschmerzhaft sein. Da sind sie in die Notaufnahme gegangen und in der Notaufnahme hat sie gesagt, und jetzt, ich brauche einfach Jesus. Jetzt weiss ich, das ist jetzt sein Rufen, ich kann ihm nicht mehr widerstehen. Und der Giuseppe hat dann gerade noch so ein Heftchen in den Taschen gehabt, mit einem Übergabegebet. Und dann hat sie gesagt, ja, das können wir jetzt so machen. So, ich irgendwie gesagt, ja, was mache ich jetzt? Oder, was denn, ist das auch schon passiert? Dann hat jemand gesagt, ich werde mich bekehren und ich wüsste gar nicht recht, wie man das macht. Es ist gut, wenn ihr euch rüstet euch aus. Irgendwie mit etwas, mit den Heftchen, wo ihr so könnt, auch mit Bibelfers, die schon drin sind, oder irgend so, wenn ihr in dieser Situation seid, dass ihr jemandem könnt wirklich weiterhelfen könnt. Dann ist in dieser Notaufnahme haben sie das auch gemacht. Und ich kann euch sagen, Christina war ein veränderter Mensch gewesen. Sie hat wirklich ihr ganzes Futter losgelassen. Sie hat Gott um Vergebung gebeten. Sie ist jetzt dran, ihr altes Leben mit Verstrickungen und alles, was mit ihrer Familie und Verwandtschaft da war, was mit Stolz zusammenhängt, mit nicht wollen vergeben. Ich sage euch, es ist herrlich, sie zu sehen, wie das der Mensch verändert. Wie wenn Evangelium in das Leben hineinkommt, wenn sie jetzt sagt, Gott Raum gibt, kann er so viel tun. Das war auch bei den Söhnen also der Brüder von Josef. Der Josef hat ihnen schon vergeben. Das merkt man, er hat nicht mehr nachgetragen. Er hat nicht, sonst hätte er jetzt gesagt, und jetzt kann ich es euch heimzahlen. Oder wenn man das jetzt, es gibt ja so Leute, wo einmal etwas Böses ist angetan worden und dann tut man das so im Herzen so küdern oder wie sagt man so, wie sagt man denn, wenn man das so im Herzen so ein bisschen kultiviert, so über Jahre, über Jahrzehnte kann man das kultivieren, oder so. Und wenn dann der andere Person etwas zustößt und so ein bisschen heimlich, so ein bisschen Schadenfreude, oder sagt, eigentlich hat er es ja verdient, das, was er gemacht hat und so. Aber beim Josef merkt man das nicht. Er war irgendwie eben frei gewesen, er hat vergeben und jetzt konnte Versöhnung stattfinden. Und die Brüder waren vorbereitet und haben sich dann können umarmen, haben können gemeinsam Platz schaffen, dass Gott etwas Grosses tut. Und wir sind jetzt auch wieder zur Botschaft von dieser Versöhnung. Das ist unser Auftrag. Aber ich sage euch, es ist nicht immer einfach, dass es so abgeschlossen ist. Auch bei den Brüdern von Josef, sie haben dann Frieden gemacht, sie haben sich versöhnt, sie sind dann auf Ägypten gezogen, haben dann dort können überleben, haben ein neues Zuhause gefunden. Und dann ist der Vater gestorben, der Jakob. Und dann ist plötzlich wieder etwas aufgekommen. Plötzlich haben sie Angst bekommen, gesagt, jetzt, wo der Vater tot ist, jetzt kommt der Josef und er hat sich jetzt einfach zurückgehalten wegen dem Vater. Aber dann sagt der Josef das. Aber macht euch deswegen keine Vorwürfe. Gott selbst hat mich vor euch hergeschickt, um euer Leben zu retten. Das ist nicht normal, wenn ein Mensch so etwas sagt. Macht euch keine Sorgen, ihr habt mein Leben versaut. Gott hat mich vor euch hergeschickt, um euer Leben zu retten. Denn schon seit 2 Jahren herrscht nun Hungersnot und auch in den nächsten 5 Jahren wird man weder säen noch ernten können. Gott hat mich vor euch hergeschickt, damit er euch auf wunderbare Art und Weise am Leben erhält und einige von euch übrig bleiben. Ja, nicht ihr habt mich hierher geschickt, sondern Gott. Und er hat mich zum wichtigsten Berater des Pharaos gemacht, zum Herrn über sein ganzes Haus und zum Herrschen über ganz Ägypten. Und am Schluss vom Leben hat er gesagt, ihr habt das Böse mit mir gedacht, aber Gott hat das Böse in Gutes verwandelt. Macht euch keine Sorgen. Das ist ein Mann, der einfach Raum gegeben hat an Gott durch ganz schwierige Lebensumstände, dass er Grosses tun kann. Und in dem Umfeld sind wir möchten auch dort arbeiten, dass wirklich Gott kann Grosses tun, in der Granen, dass wirklich verkachelte Leben können neu werden. Und danke, dass er dafür betet, dass es wirklich geschieht. Ich möchte noch ein paar Anliegen weitergeben, die wir nachher vielleicht noch aufnehmen können, gerade im Gebet. Letzten Sonntag haben wir Billy Graham Evangelisation gehabt. Billy Graham wäre am letzten Donnerstag vor einer Woche Hunderte geworden und dann hat Billy Graham Association gesagt, sie möchten Italien ein Projekt schenken und dann haben sie einen Film La Croce, das Kreuz, ganz gut übersetzt und der Gemeinde gratis zur Verfügung gestellt und 6'000 Mal ist das jetzt in 10 Tagen projiziert worden in 1600 Gemeinden, allen Arten. Und das haben wir dann auch können machen, letzten Sonntag. Ich denke, es ist noch vieles drum und drüber gegangen, aber Gott hat gewirkt. Wirklich, es ist ein Video, wir haben dann auch ein Lebenszeugnis gehabt voran, die Musik, die ganze Musikgruppe ist ausgefallen, da haben wir auch noch müssen irgendwie schauen, aber Gott hat wieder geredet. Er hat gesagt, ja, Gott, wenn du so die Leute lässt, dann willst du einigermaßen gute Musik präsentieren oder so, und dann hat das Soundsystem hat nicht funktioniert am Samstag, aber ich auch noch müssen machen, jemand, der ein Zeugnis hat wollen geben, ist ausgefallen, also. Und doch waren wir an dem Sonntag in aller Schwachheit und Gott hat gewirkt. Und nach dem Gottesdienst hat Susanne gesagt, sie möchte wirklich mit Jesus gehen. Sie ist eine Cousine von jemandem von der Gemeinde. Und auch andere sind berührt gewesen und wir auch können weiter begleiten. Leute, die sagen, ehrliche Leute und wirklich merken, Gott hat einen Anspruch an mein Leben. Dass wir wirklich daran beten, dass wir die Leute gut begleiten können, dass auch Susanne wirklich gut durchstarten kann, dass sie in die Tiefe aber Sachen aufarbeiten kann und dass auch in ihrem Leben vieles gut werden kann. Die Nutzungsänderung vom Saal, das habe ich euch schon gesagt. Unsere Jugendlichen sind unser grosses Anliegen. Von Kindern Die Leute, die sie gemeint haben, die haben noch nie erlebt, was es ist, Kinder zu begleiten oder eine Jugendgruppe. Und wir haben jetzt so Teenies, so 13, 15, die so eine Scheiss mich doch alles anphase haben. Und keine Lust haben für die Gemeinde. Und sagen, wenn ich da mal komme, dann ist der andere auch nicht da, dann komme ich gar nicht mehr. Und so. Und das ist eine grosse Not, eben in einer Peer-Situation, dass wir wirklich starten mit einem Teenie-Club und dass wir auch Leute haben, die das begleiten. Irgendwie, das muss ein Wunder geschehen, weil die sich gegenseitig so jetzt negativ infizieren, dass irgendwie ein Knopf aufgeht, dass Gott bei ihnen wirkt. Dass wir als Jünger wachsen können. Und jetzt kommt auch wieder die Weihnachtszeit mit Markteinsätzen und so. Und auch ein persönliches Anliegen möchte ich euch weitergeben. Mein Vater ist ziemlich krank, ist im Moment im Universitätsspital Zürich. Und wir denken, dass es am Ende zugeht. Wir wissen nicht, wie lange er noch unter uns ist. Und für mich ist es manchmal nicht einfach. Ich bin dann weiter weg und am Telefon kann ich nicht recht einschätzen, wie es geht. Und dass wir jetzt auch wirklich können, ich habe einen Bruder, der in der Nähe wohnt, dass wir ihn so begleiten können, dass er noch gut in einem guten Umfeld leben kann und auch dann uns verabschieden. Weil da bin ich manchmal verrissen. Ich würde gerne einfach alles lassen und zu ihm gehen und ihm helfen, auch Sachen auch zu organisieren. Und das ist nicht ganz einfach. Jetzt auch schauen, wie mit Ferientagen nehmen und so, dass ich eben ihm kann gerecht sein und doch auch meiner Aufgabe kann gerecht werden. Da brauche ich Weisheit, dass ich wirklich den Weg vom Herrn gehe, dass ich ihm Raum gebe, dass er Grosses kann tun, dass nicht unbedingt ich muss tun, eben Gott soll ich da wirklich Grosses tun. Danke vielmals. Jetzt könnt ihr das gerade noch stehen lassen, denke ich, die PowerPoint, und dann übergebe ich dir wieder, Frank. Herzlichen Dank. Gebet gegangen. Dann ist sie von mir zum Gebet heimgefahren und gesagt, Herr, bewahre du mich auch unterwegs. Keine 500 Meter, ein Klapf. Sie ist in ein Roundabout, in einen Kreisel reingefahren. Ist in einen ganz komischen Kreisel und hat nicht gesehen und das Auto voll zusammengefahren. Man kann es nicht mehr flicken. Also, man kann es flicken, aber dann kostet es mehr als ein neues Auto. Was soll das alles? Nebel von der Umstände des Gefängnisses. Jetzt haben sie auch nicht die Möglichkeit, um in die Gemeinde zu kommen. Sie ist zu Fuß. Denke, sie können sich gut wieder drin versetzen, was das Gefängnis vom Leben ist, auch vom Josef. Und doch in diesem Gefängnis sagt, Herr, ich möchte dir viel Platz geben, dass du Raum hast zum Arbeiten und immer daran denken, hinter dem Nebel, das Panorama, deine Versprechen, deine Verheißungen sind und bleiben immer gleich. Wenn es einem dann so drauf und dran geht, dann kann man sich denken, gibt es jetzt da jemanden, der sich darauf abgesehen hat, jemanden kaputt zu machen? Mit Umständen, Kollegen, Familienmitglieder oder so. Und Gott schaut einfach zu. Die machen mich kaputt und Gott reagiert nicht. Oder sieht man in den gleichen Umständen, dass dann Gott entscheidet, der eine Nation retten will und der Diener vertraut dem Gott, obwohl er keine Ahnung hat, wo das alles hinkommt, hingeht. Wenn man da in dieser Situation drin ist, dann ist man eher geneigt, den ersten Satz so ein bisschen zu meditieren. Und der zweite Satz kommt einem nicht gerade so sofort, wenn man im Nebel drin sitzt. Wir sehen hier einen Josef, der gefangen ist und doch frei. Der Paulus sagt, und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wir merken, der Josef, der ist frei in dem Gefängnis. Stellt euch mal vor, er wäre früher entlassen worden. Er hat ja dann einen Traum gedeutet vom Schenk und vom Bäcker. Und er hat gesagt, wenn er dann rauskommt, dann legt er ein Wort einlegen für mich, dass ich auch noch da bin, ungerechterweise. Und der eine ist umgebracht worden und der andere ist frei geworden. Und aber haben wir vergessen. Einfach vergessen. Aber stell dir vor, er wäre dort frei geworden. Dann wäre er wahrscheinlich zum Gefängnis rausgekommen, wäre auf den Sklavenmarkt gekommen, wäre irgendwie an einen anderen Ort verkauft worden und hätte dann dort einfach sein Lebenswerk vollendet. Aber Gott hat gewusst, er muss noch im Gefängnis bleiben, weil der Pharao wird auch noch Träume haben und er muss noch dort sein. Das hat einfach Gott alles so richtig eingefällt. Er hat einfach gesagt, ich bin frei und ich diene da im Gefängnis. Und dann, als sein Moment gekommen ist, ist er dann eben zum Pharao gerufen worden, hat seine Träume gedeutet, ist zum Gouverneur ernannt worden und hat das ganze Teichste mit der, während der Überflussjahre hat Korn eingelagert und dann hat er angefangen, das verkaufen während der Zeit, wo es eben nicht gewachsen ist. Und dann sind plötzlich seine Brüder vor ihm gestanden. Weil die sind auch an Kornposten. Und er hat sie erkannt. Und er hätte sie eigentlich in der Hand gehabt jetzt. Aber er hat sie schon herausfordern gesagt, und ihr seid Spione, ihr seid nicht mit guten Absichten da. Und dann sagt sie doch, wir sind ehrliche Männer. Wir sind ehrliche Männer. Wir haben niemand etwas gut gemacht, Schlechtes gemacht. Ehrliche Männer. Ihr. Das ist doch manchmal so, man hat irgendwie so eben ein Bild von sich, wie von Giulio, den ich erzählt habe. Gute Leute, also irgendwie noch nie einen umgebracht und darum sind wir ehrlich. Aber einfach total blind nach gewissen Bereichen von unserem Leben, wo einfach Dunkelheit da ist, wo Sünde da ist, einfach ausblendet. Ja, ihr, was habt ihr eurem Vater erzählt? Was habt ihr mir angetan? Und jetzt habt ihr das alles ausgeblendet und sagt, wir sind ehrliche Männer. Langsam in dieser Situation hat es ihnen gedämmert. Plötzlich hat der eine zum anderen gesagt, du, das, was jetzt auf uns kommt, das ist doch wegen dem, weil wir damals unsere Brüder so behandelt haben und dann verkauft. Und jetzt kommt Gott straft sofort, oder so. Jetzt nicht ganz sofort, aber jetzt es kommt zurück, es holt uns ein. Und wir merken, es ist nicht gut. Es ist nicht gut gewesen. Gott hat sie da vorbereitet. Vorbereitet, dass sie nachher können, auch selber vergeben und Vergebung annehmen. Gott bereitet Menschen vor. Ich möchte euch auch eine Geschichte erzählen von der Christina. Der Giuseppe, nebendran ist schon vor ein paar Jahren zum Glauben gekommen. Und sie hat von Anfang an gesagt, du, mit dem lass mich in Ruhe, wenn das für dich stimmt, mach du das, aber lass mich aussen vor, du mich damit nicht mit rein verwickeln. Doch hat sie gesehen, dass der Giuseppe verändert ist, dass sie anders ist. Und manchmal ist sie so gekommen, das ist zum Beispiel ein Foto, wo wir mal Silvester gefeiert haben, oder das ist ein Foto vom Taufgottesdienst. So einfach dann, wenn ist sie mal gekommen. Wir haben auch miteinander gewhatsappelt oder so, mal Kontakt gehabt. Aber auch sie ist immer eine gute Person gewesen. Sie hat nie etwas schon Schlechtes gemacht. Ehrliche Frau. Geht ihren Weg irgendwie religiös auf ihre Art, nicht übertrieben, aber doch einigermaßen, dass es stimmt für Gott. Der Frühling, plötzlich kommt der Gallenkolik. Ich habe noch nie eine gehabt, aber das muss unschmerzhaft sein. Da sind sie in eine Notaufnahme gegangen und in der Notaufnahme hat sie gesagt, und jetzt, ich brauche einfach Jesus. Jetzt weiss ich, das ist jetzt sein Rufen, ich kann ihm nicht mehr widerstehen. Und der Giuseppe hat dann gerade noch so ein Heftchen in der Tasche gehabt, mit einem Übergabegebet. Und dann hat sie gesagt, ja, das können wir jetzt so machen. So, irgendwie gesagt, ja, Hilfe, was mache ich jetzt? Oder, was denn, ist das auch schon passiert? Und jemand gesagt, ich will mich bekehren und ich wüsste gar nicht recht, wie man das macht. Es ist gut, wenn ihr euch rüstet euch aus. Irgendwie mit etwas, mit den Heftchen, wo ihr so könnt, auch mit Bibelfers, die schon drin sind, oder irgend so, wenn ihr in dieser Situation seid, dass ihr jemandem könnt wirklich weiterhelfen könnt. Dann ist in dieser Notaufnahme haben sie das auch gemacht. Und ich kann euch sagen, Christina war ein veränderter Mensch. Sie hat wirklich ihr ganzes Futter losgelassen. Sie hat Gott um Vergebung gebeten. Sie ist jetzt dran, ihr altes Leben mit Verstrickungen und alles, was mit ihrer Familie und Verwandtschaft da war, was mit Stolz zusammenhängt, mit nicht wollen vergeben. Ich sage euch, es ist herrlich, sie zu sehen, wie das der Mensch verändert. Wie wenn ein Evangelium in ein Leben kommt, wenn sie jetzt sagt, Gott Raum gibt, kann er so viel tun. Das war auch bei den Söhnen also der Brüder von Josef. Der Josef hat ihnen schon vergeben. Das merkt man, er hat nicht mehr nachgetragen. Er hat nicht, sonst hätte er jetzt gesagt, und jetzt kann ich es euch heimzahlen. Oder wenn man das jetzt, es gibt ja so Leute, wo einmal etwas Böses ist angetan worden und dann tut man das so im Herzen so küdern oder wie sagt man so, wie sagt man denn, wenn man das so im Herzen so ein bisschen kultiviert, so über Jahre, über Jahrzehnte kann man das kultivieren, oder so. Und wenn dann der andere Person etwas zustößt und so ein bisschen heimlich, so ein bisschen Schadenfreude, oder? Sagt, eigentlich hat er es ja verdient, das, was er gemacht hat. Und so. Aber beim Josef merkt man das nicht. Er war irgendwie eben frei gewesen, er hat vergeben und jetzt konnte Versöhnung stattfinden. Und die Brüder waren vorbereitet und haben sich dann können umarmen, haben können gemeinsam Platz schaffen, dass Gott etwas Grosses tut. Und wir sind jetzt auch wieder zur Botschaft von dieser Versöhnung. Das ist unser Auftrag. Aber ich sage euch, es ist nicht immer einfach, dass es so abgeschlossen ist. Auch bei den Brüdern von Josef, sie haben dann Frieden gemacht, sie haben sich versöhnt, sie sind dann auf Ägypten gezogen, haben dann dort können überleben, haben ein neues Zuhause gefunden. Und dann ist der Vater gestorben, der Jakob. Und dann ist plötzlich wieder etwas aufgekommen. Plötzlich haben sie Angst bekommen, gesagt, jetzt, wo der Vater tot ist, jetzt kommt der Josef und hat sich jetzt einfach zurückgehalten wegen dem Vater. Aber dann sagt der Josef das. Aber macht euch deswegen keine Vorwürfe. Gott selbst hat mich vor euch hergeschickt, um euer Leben zu retten. Das ist nicht normal, wenn ein Mensch so etwas sagt. Macht euch keine Sorgen, ihr habt mein Leben versaut. Gott hat mich vor euch hergeschickt, um euer Leben zu retten. Denn schon seit 2 Jahren herrscht nun Hungersnot und auch in den nächsten 5 Jahren wird man weder säen noch ernten können. Gott hat mich vor euch hergeschickt, damit er euch auf wunderbare Art und Weise am Leben erhält und einige von euch übrig bleiben. Ja, nicht ihr habt mich hierher geschickt, sondern Gott. Und er hat mich zum wichtigsten Berater des Pharaos gemacht, zum Herrn über sein ganzes Haus und zum Herrschen über ganz Ägypten. Und am Schluss vom Leben hat er gesagt, ihr habt das Böse mit mir gedacht, aber Gott hat das Böse in Gutes verwandelt. Macht euch keine Sorgen. Das ist ein Mann, der einfach Raum gegeben hat an Gott durch ganz schwierige Lebensumstände, dass er Grosses tun kann. Und in dem Umfeld sind wir möchten auch dort arbeiten, dass wirklich Gott kann Grosses tun, in der Kroane, dass wirklich verkachelte Leben können neu werden. Und danke, dass er dafür betet, dass es wirklich geschieht. Wir möchten noch ein paar Anliegen weitergeben, die wir nachher vielleicht noch aufnehmen können, gerade im Gebet. Letzten Sonntag haben wir Billy Graham Evangelisation gehabt. Billy Graham wäre am letzten Donnerstag vor einer Woche Hunderte geworden und dann hat Billy Graham Association gesagt, sie möchten Italien ein Projekt schenken und dann haben sie einen Film La Croce, das Kreuz, ganz gut übersetzt und der Gemeinde gratis zur Verfügung gestellt und das ist 6'000 Mal ist das jetzt in 10 Tagen projiziert worden in 1600 Gemeinden allen Arten und das haben wir dann auch können machen letzten Sonntag. Ich denke, es ist noch vieles drum und drüber gegangen, aber Gott hat gewirkt. wirklich, es ist ein Video, wir haben dann auch ein Lebenszeugnis voran, die Musik, die ganze Musikgruppe ist ausgefallen, da haben wir auch noch müssen irgendwie schauen, aber Gott hat wieder geredet. Er hat gesagt, ja, Gott, wenn du so die Leute lässt, dann willst du einigermaßen gute Musik präsentieren oder so, und dann hat das Soundsystem hat nicht funktioniert am Samstag, aber ich auch noch müssen machen, jemand, der ein Zeugnis hat wollen geben, ist ausgefallen, also. Und doch waren wir an dem Sonntag in aller Schwachheit und Gott hat gewirkt. Und nach dem Gottesdienst hat Susanne gesagt, sie möchte wirklich mit Jesus gehen. Sie ist eine Cousine von jemandem von der Gemeinde. Und auch andere waren berührt und wir konnten jetzt noch weiter begleiten. Leute, die sagen, ehrliche Leute, und wirklich merken, Gott hat einen Anspruch an mein Leben. Dass wir wirklich daran beten, dass wir die Leute gut begleiten können, dass Susanne wirklich gut durchstarten kann, dass sie in die Tiefe aber Sachen kann aufarbeiten kann und dass auch in ihrem Leben vieles kann gut werden kann. Die Nutzungsänderung vom Saal, das habe ich euch schon gesagt. Unsere Jugendlichen sind unser grosses Anliegen von einem Kind. Wir haben viele, also die Leute, die uns gemeint haben, die haben noch nie erlebt, was es ist, Kinder zu begleiten oder eine Jugendgruppe. Und wir haben jetzt so Teenies, so 13, 15, die so eine «Scheiss mich doch alles» Anphase haben und keine Lust haben für die Gemeinde und sagen, wenn ich da mal komme, dann ist der andere auch nicht da, dann komme ich gar nicht mehr und so. Und es ist eine grosse Not, eben in einer Peer-Situation, dass wir wirklich starten mit einem Teenie-Club und dass wir auch Leute haben, die das begleiten. Irgendwie, das muss ein Wunder geschehen, weil die sich gegenseitig so jetzt negativ infizieren, dass irgendwie ein Knopf aufgeht, dass Gott auch bei ihnen wirkt. Dass wir als Jünger wachsen können. Und jetzt kommt auch wieder die Weihnachtszeit mit Markteinsätzen und so. Und auch ein persönliches Anliegen möchte ich euch weitergeben. Mein Vater ist ziemlich krank, ist im Moment im Universitätsspital Zürich. Und wir denken, dass es am Ende zugeht. Wir wissen nicht, wie lange das er noch unter uns ist. Und für mich ist es manchmal nicht einfach. Ich bin dann weiter weg und am Telefon kann ich nicht recht einschätzen, wie es geht. Und dass wir jetzt auch wirklich können, an einem Bruder, der in der Nähe wohnt, dass wir ihn so begleiten können, dass er noch gut in einem guten Umfeld leben kann und auch dann uns verabschieden. Weil da bin ich manchmal verrissen. Ich würde gerne einfach alles lassen und zu ihm gehen und ihm helfen, auch Sachen zu organisieren. Und das ist nicht ganz einfach. Jetzt auch schauen, mit Ferientagen nehmen und so, dass ich eben ihm kann gerecht sein kann und doch auch meiner Aufgabe kann gerecht werden. Da brauche ich Weisheit, dass ich wirklich den Weg vom Herrn gehe, dass ich ihm Raum gebe, dass er Grosses kann tun, dass nicht unbedingt ich muss tun, eben Gott soll ich da wirklich Grosses tun. Danke vielmals. Jetzt könnt ihr das gerade noch stehen lassen, denke ich, die PowerPoint, und dann übergebe ich dir wieder, Frank. Herzlichen Dank.